Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, aber auch Kinos soll ab dem 30. Mai wieder ermöglicht werden, dass sie offen sind.
Mit diesen Worten des Ministerpräsidenten von NRW, Armin Laschet, begann diese Woche auch für die Kinos in Deutschland der erste Schritt aus dem Lockdown. Doch der Weg wird lang und nicht alle Kinobesitzer haben bereits ein konkretes Datum von ihrer Landesregierung erfahren. Wie es für die Kinos dennoch weitergeht, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem auch ein Blick auf die Wirklichkeit der Institution Filmfestival. 121 Filme aus 42 Ländern wollte das Dogfest München seinem Publikum und den vielen internationalen Gästen dieses Jahr zeigen. Schnell wurde deutlich, dass das zurzeit in der üblichen Form nicht möglich sein wird. Daher beschlossen die Macher des Dogfests, als eines der ersten Kulturevents in Deutschland, ihre Ausgabe einfach ins Netz zu verlegen. Keine abgespeckte Version, sondern das nahezu komplette Programm. Und so eröffnete Mittwoch die 35. Festivalausgabe mit dem Frauenporträt The Euphoria of Being. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone berichtet vom virtuellen Dogfest aus München.
Selten war das Deutsche Theater München so leer wie zu dieser Festivaleröffnung. In den Rängen sitzen drei Leute. Auf der Bühne steht Moderatorin Christina Wolf.
Dieses Jahr wird auch beim Dogfest alles ein bisschen anders sein. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Dogfest at Home.
Der Applaus, nun ja, ist ein bisschen fake. Er kommt vom Band, aber er passt zur skurrilen Situation. Denn am Mittwoch, dem Eröffnungsabend des Münchner Dogfest 2020, sehen 1100 Menschen an ihren Computerbildschirmen zu, nur eben online. Der Festivalleiter Daniel Sponsel ist stolz, denn noch vor 1,5 Monaten stand er vor der Frage, ob er und sein Team nicht absagen müssen.
Das ging dann tatsächlich relativ schnell, dass wir uns die Option angeschaut haben, was ist, wenn wir absagen, was heißt das eigentlich für uns und für die Filme, geht verschieben oder können wir online gehen? Und zum Glück haben wir uns jetzt für die Online-Edition entschieden, weil verschieben hätten wir jetzt gar nicht können, weil wir hätten ja dann in den Sommer verschoben und das geht ja jetzt immer noch nicht. Also das war dann wirklich die richtige Entscheidung.
Nun galt es innerhalb eines guten Monats, das Festival komplett ins Netz zu verlegen. Und das hieß vor allem, das Okay der geldgebenden Institutionen zu bekommen. Auch die Online-Rechte der Filme musste das Team klären. 3/4 der angefragten Doc-Filme können auch online gezeigt werden. Darunter auch der Eröffnungsfilm Euphoria of Being. Der erzählt, wie sich die 90 Jahre alte ungarische Auschwitz-Überlebende Eva Fahidi eine Tanzperformance mit einer professionellen jungen Tänzerin erarbeitet. Im Tanz wie im Erzählen drückt sich ein Leben aus, das 60 Jahre lang über die Erfahrung des Holocaust geschwiegen hat. Warum? Das erzählt die rüstige Dame in der Fragerunde nach dem Film. Natürlich wie so viel in diesen Tagen über das Videokonferenzprogramm Zoom. Sie habe einfach 60 Jahre lang gebraucht, das Trauma zu überwinden.
Der ein richtiges Trauma überlebt hat, kann darüber lange Zeit lang nicht sprechen. Der Holocaust war auch direkt psychisch so ausgearbeitet, muss ich sagen, dass man bei jedem Schritt extra noch eine sehr große Herabsetzung überleben musste.
Der Regisseurin Rika Schabo gelingt es, Eva Fahidi vom Verlust ihrer Würde im Konzentrationslager erzählen zu lassen und gleichzeitig in Nahaufnahme darzustellen, wie die 90-Jährige nun mit umso größerer Energie, sinnlicher Freude und einem erstaunlich jung gebliebenen Körper den Ausdruck auf der Bühne sucht. Ein intimer und weiser Film über die Widerstandskraft des Lebens. Doch natürlich ist das Kino-Feeling bei so einem Online-Dogfest begrenzt. Gerade wenn man als Zuschauer die Filmgespräche auf demselben Programm verfolgt wie die Telefonkonferenzen im beruflichen Alltag. Der Journalist Chris Schinke, der sich für die Zeitschrift Münchner Feuilleton durch die Filme klickt.
Diese schönen menschlichen Momente, wenn man nach dem Film nochmal zusammensteht vor dem Kino und diskutiert, was man da eben gesehen hat, oder auch eben, wenn man sich danach noch ins Café oder in die Kneipe zu 1-2 Bieren trifft. Das sind eigentlich diese schönen Momente, an die ich mich immer wieder erinnere, wenn ich an die letzten Dogfest-Ausgaben zurückdenke.
Die fielen dieses Jahr auf dem heimischen Sofa aus. Die Filmdiskussion werde gerade auch auf Facebook lebhaft geführt.
Das Community Gefühl entsteht so ein bisschen. Also es ist ein kleiner Ersatz, kein richtiger.
Das Organisationsteam hat nicht nur das Festival-Filmprogramm ins Netz verlegt, sondern auch den Teil fürs Fachpublikum. Der Münchner Produzent Ingo Vlies etwa nutzt das Dogfest als eine Art Messe, bei der aus Ideen Filmprojekte werden. Normalerweise passiert das in Pitching-Runden, bei denen ProduzentInnen und Abgesandte von Fernsehsendern auf FilmemacherInnen treffen.
Sie haben mögliche Teaser oder Trailer, die dort mitgeliefert wurden, also von bereits gedrehtem Probematerial, angeschaut. Sie haben sich ein Bild gemacht von dem Budget und von den sozusagen Notwendigkeiten, die das Projekt hat. So, und jetzt gibt es eben noch diese entscheidende leere Stelle, nämlich die Persönlichkeit der Filmemacherin, des Filmemachers. Den im Pitch zu erleben, also in einem Raum mit insgesamt vielleicht 8 bis 12 Leuten am Tisch, ist natürlich sehr, sehr aufschlussreich.
Das Dogfest verlegt nun auch diese Pitching-Runden ins Netz. Zum persönlichen Kontakt müssen Kamera und Mikro des heimischen Computers ausreichen. Ingo Vlies ist sich sicher, er wird sich daran gewöhnen müssen. Und es könnte, wie anfangs beim Ticketverkauf, auch technische Startschwierigkeiten geben. Doch er will sich darauf einlassen, allein schon, weil ihm die Arbeit des Teams Respekt einflößt.
Dass das Dogfest jetzt da nicht kneift, sondern einfach sagt, wir machen das, wir probieren das und wir stellen das auf die Beine. Das finde ich triumphal, ich finde es irre mutig und es kann auch überhaupt nicht richtig schief gehen.
21 Welt- und 69 Deutschland-Premieren sind weiterhin zu sehen auf dem virtuellen Dogfest München. Alle Informationen, Vorführtermine und Screening-Möglichkeiten finden Sie noch bis zum 24. Mai unter dogfest-münchen.de. In Vor-Corona-Zeiten wären die Koffer von uns Filmkritikern, von Produzenten, Regisseuren und der ganzen Filmwelt bereits gepackt. Kommenden Dienstag hätten dann die Filmfestspiele von Cannes eröffnet werden sollen. Das Branchenevent des Jahres hätte wieder den Stand der Dinge des Kinos erörtert, doch jetzt fällt der Festivalsommer aus und vielleicht auch der Festivalherbst. Die Filmfestival-Organisatoren rätseln darüber, was sich jetzt noch online erledigen lässt und was nicht. Dabei nutzen sich plötzlich auch tradierte Geschäftsmodelle ab. Vor der Sendung habe ich darüber mit Christoph der Hechte gesprochen. Er war langjähriger Leiter des Berlinale Forums und der Chef des Internationalen Filmfestivals von Marrakesch. Zurzeit organisiert er gerade als neuer Leiter des Doc-Festivals Leipzig die aktuelle Ausgabe des Festivals, die offiziell am 26. Oktober stattfinden soll. In welcher Form wird allerdings erst nächste Woche bekannt gegeben. Eingangs wollte ich daher von Christoph der Hechte wissen, wie er diese Ausgabe denn plant und ob er dafür mehr Meetings mit seinen IT-Fachleuten abhält, anstatt wie üblich Filme zu sichten.
Ich gucke gerade hauptsächlich an, was andere Festivals machen, sowohl in dem Industriebereich. Jetzt gerade läuft Hot Dogs. Ich war schon bei Nyon und bei CPH Dogs in Kopenhagen beteiligt. Und wir beobachten natürlich sehr, sehr genau, wie andere das machen. Gestern Abend habe ich mir die Eröffnung des Stuttgarter Trickfilmfestivals angeguckt. Also es gibt so viel, man ist quasi mehr auf Festivals als vorher, weil man gleichzeitig in Stuttgart und in Toronto sein kann.
Wie sind Sie denn von diesen Online-Versuchen der Kollegen denn angetan?
Na, das war zunächst mal natürlich was ganz Neues und Aufregendes. Und als CPH Docs als erstes Festival durchgezogen hat, hat man sie quasi so als die Helden der Branche gesehen. Inzwischen ist es so, dass ich von dem ganzen Zoomen viereckige Augen kriege und denke, es muss auch noch andere Wege geben. Und an solchen arbeiten wir natürlich. Wir versuchen, das Festival jetzt nicht als Kopie der vielen anderen stattfinden zu lassen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben und die wir auch über die nächsten Monate noch sehen werden, sondern was Eigenes uns auszudenken. Und wir sind in einer Brainstorm-Phase, die relativ spät kommt, jetzt ein halbes Jahr vorm Festival. Sowas macht man ja eigentlich sehr viel früher. Mit der IT haben wir weniger zu tun. Die wird natürlich sehr gefordert sein und wir brauchen eine ganz andere Art von technischer Moderation auch während des Festivals. Ich mache mir vor allem Sorgen darüber, wie wir die Kinos wieder an den Start kriegen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, der Deutsche Städtetag hat ein Papier veröffentlicht, in dem eine schrittweise Rückkehr zur Wiedereröffnung von Kulturinstitutionen nicht nur gefordert, sondern relativ detailliert beschrieben wird. Aber natürlich finden Kinos da nicht statt. Kino ist für die meisten Menschen in diesem Land eben nicht Kultur, sondern Entertainment. Und dagegen müssen wir anarbeiten und klarstellen, dass Kino auch ein ganz, ganz wichtiges Element von Kultur darstellt und dass man auch dort nachdenken muss über eine sinnvolle Wiedereröffnung. Ich gucke mir sehr genau an, was andere machen in diesem Bereich und welche Ideen es gibt, die Säle dann erstmal so zu füllen, dass Social Distancing möglich ist. Das ist nicht nur eine Sache von den Sitzplätzen, die man da belegt, sondern auch eine Sache von Ein- und Auslass und Publikumströmen. Recht kompliziert, aber wir müssen dringend auch daran arbeiten, wieder den normalen Kinobetrieb zu beginnen und die Kinos dann eben auch für die Festivals bereit zu machen.
Wenn wir jetzt von einer hybriden Version ausgehen, bedeutet das, dass es natürlich ein Standbein im Online-Bereich geben wird. Was hören Sie eigentlich von Produzenten von Filmen, die jetzt gerade vielleicht ein Werk fertig haben und es sehr gerne auf einem Festival wie dem Doc Leipzig zeigen würden? Wie groß ist denn da mittlerweile die Bereitschaft, Weltpremieren vielleicht auf Online-Festivals zu erlauben?
Das ändert sich von Tag zu Tag. Am Anfang, wie gesagt, es haben einige Festivals ja schon sehr, sehr schnell reagieren müssen, war die Bereitschaft noch enorm groß und es gab eine große Solidarität. Inzwischen, glaube ich, sind viele da zurückhaltend, aber es gibt noch ein anderes Problem, nämlich dass Filme gar nicht fertiggestellt werden können im Moment. Da gibt es jetzt schon einen Stau von mehreren Monaten. Ich habe gehört von Filmuniversitäten, die nach an ihren Schnittplätzen erstmal eine dreitägige Phase verordnen, wo quasi die Viren austrocknen müssen, bis der nächste daran kann. Ich glaube, dass wir mit einem geringeren Angebot von Filmen auch zu tun haben werden. Und ansonsten müssen wir natürlich den Filmemachern auch etwas bieten. Wir müssen ihnen eine besondere Atmosphäre auch in einem solchen Online-Festival, an dem sie eben wirklich nur von zu Hause aus teilnehmen können, darstellen und es schmackhaft machen. Gleichzeitig natürlich von vielen Filmemachern, die eine Online-Premiere schon hatten, auf anderen Festivals jetzt Nachrichten, wir würden so gerne auf einer Leinwand laufen und wie wäre es denn bei euch? Das können wir zwar bieten, aber ob wir die Filmemacher dann auch hierher kriegen, ist eine andere Frage. Ich glaube, das wird auch eine ganze Weile recht schwierig werden mit der internationalen Mobilität.
Es fällt ja auf, dass die Festivals, die besonders schnell ja in die Welt von online abgewandert sind mit ihrem Festivalprinzip, vor allem ja Dokumentarfilmfestivals ist. Könnte es sein, dass auch Produzenten und Filmemacher aus dem Dokumentarfilmbereich vielleicht bereitwilliger sind, auch an solchen, sagen wir mal, großen Experimenten teilzunehmen als Spielfilmproduzenten, Regisseure?
Da kommt es natürlich auch darauf an, von welcher Größenordnung man spricht. Sowohl im Spiel als auch im Dokumentarfilm gibt es natürlich die großen, renommierten Produzenten und Filmemacher und es gibt auch die kleineren, unabhängigeren. Das Gleiche gilt für Dokumentar wie für Spielfilm. Tatsächlich sind die meisten Spielfilme teurer als Dokumentarfilme und ein größeres wirtschaftliches Risiko. Aber jeder Einzelne ist natürlich an einer optimalen Auswertung interessiert und hat auch Schwierigkeiten damit zu akzeptieren, dass ein Film dann einfach mal eben online verfügbar ist. Die Angst ist dann doch da, dass man sagt, naja, das ist jetzt alt, das ist gewesen und wir warten aufs Neue. Da ist ein großes Umdenken gefragt, was sicherlich über die nächsten Jahre auch noch stattfindet, völlig unabhängig von der jetzigen Pandemie. Denn es gibt Elemente innerhalb dieser Ideen, die jetzt entwickelt werden, der Online-Auswertung von Filmen und auch der Online-Präsenz von Festivals, die zukunftsträchtig sind und die auch zeigen, dass ein Festival über den ganz eng begrenzten lokalen Rahmen hinaus Wirksamkeit haben kann und dass man auch teilnehmen kann an einem solchen Festival. Diese Jet-Setterei, dass man mal eben nach Taiwan fliegt, um an irgendeiner Konferenz teilzunehmen, die hat sich doch ohnehin überholt.
Aber ist es nicht auch so, dass ein gewisses Geschäftsmodell dadurch durchaus gefährdet wird, wenn wir sofort online gehen mit einem Film, dann umgehen wir natürlich auch den bisherigen Prozess, dass der Film auf einem Markt gezeigt wird, dort gehandelt wird, dann Verleiher ihn nehmen und ins Kino bringen. Einmal online, befürchten viele, das kann man auch gerade in der Variety lesen, ist der Film einfach in der Welt.
Ja, das stimmt. Das ist ein Thema, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Ich glaube aber, dass es nicht länger geht, dass man diese Fenster so aufhält und sagt, für eine bestimmte Zeit darf es nur da sein und dann da und dann da. Wir werden umdenken müssen. Wir müssen aber auch sehen, dass ein Online-Filmfestival nichts ist, wo man dann plötzlich auf der ganzen Welt ohne weiteres diesen Film anschauen kann. Wir begrenzen das ja. Wir begrenzen es sogar noch stärker, als es im Kino eigentlich der Fall wäre. Wir sagen nur 300 oder nur 500 Sitzplätze in Anführungsstrichen in dieser virtuellen Auswertung. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was an Potenzial tatsächlich da wäre. Das Problem ist meines Erachtens eher die Mentalität, dass man einen Film, der einmal online war und wenn das nur für eine begrenzte Zeit von 10 Tagen war und auch nur begrenzt auf ein bestimmtes Territorium, dass man den schon für eine alte und faule Ware hält. Wir müssen ganz anders rangehen an die Auswertung von Filmen und wieder dahin kommen, wo man früher auch mal in der Kinokultur war, dass ein Film, der toll war, dann auch noch nach einem halben Jahr im Kino laufen konnte. Und wenn man das auf den Online-Bereich auch anwendet, dann sind wir in einem ganz anderen Modell, bei dem es eben möglich ist, nicht nur immer dem Allerneuesten hinterher zu rennen, sondern sehr an das zu denken, was Qualität, was Spannung, was Interessantes da ist und nicht nur, was gerade mal eben neu ist.
Wie hilfreich oder hinderlich sind dahingehend Kooperationen mit Streaming-Diensten, die bereits bestehen? Also das Austin Film Festival SWSX hat mit Amazon Prime kooperiert, um eben einige Filme aus ihrem gestrichenen Programm online verfügbar zu machen für Amerika. Es gibt auch die Idee mit YouTube zu einem großen globalen Festival. Wie hinderlich ist das oder beziehungsweise wie förderlich?
Ich weiß nicht, ob das für uns das richtige Modell ist. Ich glaube, wir sind besser beraten, begrenzt mit einem Streaming-Anbieter, der nur die technische Infrastruktur herstellt, zu arbeiten und keine Kooperation mit den Monopolisten einzugehen. Ich weiß, dass die einzigen Filme, die bei CPH Docs nicht laufen konnten, die von Netflix waren. Das ist verständlich, aber nur weil ich Filme im Kino zeige, heißt es ja nicht, dass ich zum größten Kinobetreiber des Landes oder der Welt hingehen muss. Auch der Online-Bereich sollte sehr viel diverser sein als nur in diesem Feld von Amazon Prime und Netflix und Co.
Christoph der Hechte, neuer Leiter des Doc Filmfests Leipzig. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Wir werden diese Regelung, wie sie jetzt da ist, pandemiemäßig, werden wir nicht durchhalten können, geschweige davon ein Jahr oder wann endlich der Impfstoff da ist. Das heißt, im Prinzip brauchen wir eine kontinuierliche Förderung, sonst können wir Kino so nicht aufrechterhalten.
Petra Rockenfeller, Vorstandsmitglied der AG Kinogilde, betonte bei uns im Programm diese Woche, dass die reine Möglichkeit einer Kinoöffnung zurzeit noch lange nicht heißt, dass alles wieder gut wird. Dass es am Ende so schnell gehen würde, haben vermutlich die wenigsten Kinobetreiber in Deutschland gedacht. Aber nach NRW haben auch Schleswig-Holstein und Sachsen die baldige Öffnung der Kinos ermöglicht. In Hessen geht es im Prinzip schon ab heute. Und man kann schon sagen, dass die deutschen Kinobetreiber und die ganze Branche von dieser Schnelligkeit der Ankündigung überrascht und überrumpelt wurde. Denn jetzt muss in aller Eile die Wiedereröffnung auch organisiert werden. Dennoch, Vorsicht vor allzu großer Euphorie, und diese Warnung kommt ausgerechnet von schwedischen Kinobetreibern, die bislang nichts schließen mussten. Christian Berndt über den Kinobetrieb zwischen Köln und Stockholm.
Was man jetzt gerade hört, eine Sache, die wir schon immer machen wollten.
Die Biergartenstühle werden geschliffen. Die Corona-Pause hatte man im Kölner Off-Broadway-Kino für die Renovierung genutzt, erzählt der Betreiber des Hauses Christian Schmalz. Genau zur richtigen Zeit, denn die Kinos dürfen in Nordrhein-Westfalen am 30. Mai wieder öffnen.
Dass es jetzt doch geklappt hat, war überraschend, weil ja bis vor 2 Wochen die Signale noch waren, dass die Beschränkungen sehr lange aufrechterhalten bleiben.
Nicht nur am Off-Broadway ist man überrascht. In Sachsen und Schleswig-Holstein dürfen Kinos am 18. Mai wieder öffnen, in Hessen sogar 9 Tage vorher. Dass die Zuschauer jetzt aber zögern könnten, in die Kinos zu gehen, glaubt Christian Schmalz nicht.
Wir haben so eine breite Unterstützung von unseren Zuschauern bekommen. Es wurden so viele Gutscheine verkauft.
Allerdings dürfen wegen der Abstandsregeln nur begrenzt Karten verkauft werden. Finanziell wird das schwierig.
Weil da müssen wir mit erhöhtem Personalaufwand bei geringerem Zuschauerzuspruch den Kinobetrieb aufrechterhalten. Aber wir haben so viele Gespräche geführt mit dem Land, mit dem Bund. Darum denke ich, dass wir da Unterstützung bekommen.
Welche Filme gezeigt werden, ist noch offen. Echte Neustarts hängen davon ab, wann die Kinos bundesweit wieder öffnen können. Dass jedes Bundesland derzeit seiner eigenen Öffnungslogik folgt, findet die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, problematisch. Denn für die Verleiher lohnen sich rein regionale Kinostarts nicht.
Neue Filme brauchen Kinos in allen Standorten. Ob es ein großer ist oder auch ein toller Arthouse-Film, die brauchen wirklich die Fläche. Wenn nur 2, 3 Länder aufmachen und alle anderen nicht, das ist nie gut.
Statt überstürzter Kinoeröffnungen wäre ein koordiniertes Vorgehen der Länder besser gewesen.
Ein Verleiher braucht nicht nur 2 oder 4 Wochen, um einen Film starten zu können, sondern viel länger. Es muss Marketing gemacht werden, damit die Zuhörer überhaupt mitbekommen, dass es diesen Film gibt.
Und die Kinos müssten ihre Hygienekonzepte erst mit den Behörden abstimmen. Wenigstens in Nordrhein-Westfalen gäbe es dafür 4 Wochen Vorlaufzeit. Nach 8 Wochen ohne Einnahmen müssten die Kinos nun mehr Kosten und weniger Zuschauer stemmen. Aber 85% der Filmtheater bekämen bisher keinerlei Staatshilfe. Die Zeit kommentierte, die Haltung des Staates zur Filmkunst zeige sich schon daran, dass die Kinos in den Lockdown-Anordnungen zwischen Etablissements für Striptease und Prostitution einsortiert würden.
Das mit den Bordellen hat uns auch am besten gefallen. Wir haben herzlichst gelacht. Ja, ich glaube, das Kino keine so große Relevanz hat wie in anderen Ländern, obwohl es ganz viele Kinogänger gibt.
Enorme Wertschätzung erfährt das Kino dagegen in Norwegen, wo der Spielbetrieb bereits wieder läuft, mit Einschränkungen. Nicht nur die Zuschauerzahlen sind begrenzt, erzählt Jakob Berg vom norwegischen Filminstitut. Es werden außerdem die Kontaktinformationen jedes Kinobesuchers aufgenommen, um per App Corona-Vorfälle nachzuverfolgen. Unter den Norwegern habe es eine große Zustimmung für den Lockdown gegeben, aber jetzt gäbe es einen ebenso breiten Konsens für die Wiedereröffnung der Kulturstätten, insbesondere der Kinos.
Die Norweger liebt ihre Kinos, weil in dem ganzen Land gibt es Kinos.
211 Filmtheater verteilen sich über ganz Norwegen.
Every little town has a cinema.
Da viele Kinos kommunal geführt werden, sei ihr Überleben trotz Corona gesichert. Angst hat Berg nicht um das norwegische Kino, das in den letzten 20 Jahren dank hoher Investitionen einen Aufschwung erlebt habe. Viel vom Erfolg des norwegischen Films verdanke sich auch dem Austausch mit deutschen Co-Produzenten.
We focus a lot on the Berlinale. We can actually thank Germany for some of this success in Norway as well.
Skeptisch dagegen sieht die Leiterin des schwedischen Filminstituts, Anna Sarna, die Lage in ihrer Heimat, obwohl die schwedischen Kinos durchgehend geöffnet bleiben durften. Das Ergebnis, es gab nur sehr wenige Besucher.
It has been more of a psychological good effect.
Wichtig sei wohl der positive psychologische Effekt gewesen, die Kinos offen zu lassen. Aber niemand wisse, wann es wieder volle Kinosäle gibt. Die schwedische Filmbranche fürchtet die zweite Corona-Welle. Und noch schwieriger wäre es nun für die Produktion von Arthouse und einheimischen Filmen. Nicht nur, weil das Hollywood-Kino im Land dominieren würde, sondern auch, weil im online-affinen Schweden überdurchschnittlich viel gestreamt werde. Aber weil trotz Corona die Filmproduktion weiterlief, hofft Anna Sarna auf einen Startvorteil für den schwedischen Film nach der Krise. Und darauf, dass die Leute irgendwann genug haben vom Netflix-Schauen.
I think everyone is sick and tired of watching another stream series from their home.
Filmkritiker verbringen wie viele gerade auch ihre Zeit eher vor dem Heimbildschirm. Dabei wären wir gerade alle auf dem Weg nach Cannes, auch Anke Lewicke. Anke, hast du schon Entzugserscheinungen?
Also ich muss ja gestehen, gestern Morgen habe ich mir so die Wetter-App von Cannes angeschaut und dabei mir dann überlegt, ja, wie viel dicke Pullis muss ich denn mitnehmen? Ja, also ich pack meinen Koffer schon so im Geiste dann doch. Und was ich vermissen werde, ist auf alle Fälle, wenn dann alle zusammen morgen um 8 da zu diesem Festivalpalais hinpilgern. Das ist ja wirklich, wir pilgern doch dahin, ja. Und dann funkelt immer noch das Mittelmeer im Hintergrund. Auch den Anblick werde ich vermissen.
Wir dachten uns, um diese Phantomschmerzen etwas zu lindern, dass wir den Spieß umdrehen und jetzt Kritiker wie dich bitten, ein kleines privates Filmfestival zu kuratieren. Ein Festival, das dann jeder bei sich zu Hause veranstalten kann. Und du machst, wie gesagt, den Anfang mit einer Annäherung an einen Säulenheiligen des Kinos, den russischen Regisseur Andrei Tarkovsky. Gerade ist im Online-Angebot des Go East Film Festivals in Wiesbaden die sehr persönliche Dokumentation Andrei Tarkovsky – A Cinema Prayer seines Sohnes Andrei Tarkovsky Junior zu sehen. Hast du denn, Anke, Andrei Tarkovsky jetzt hier nochmal von einer anderen Seite kennengelernt oder neu entdeckt?
Ja, auf alle Fälle. Und du hast es ja schon gesagt, es ist ein sehr persönlicher Angang. Also es gibt sehr viele Familienfotos, es gibt aber auch Szenen aus seinen Filmen. Und dann hört man auch immer wieder seinen Vater. Der Vater hat ja die Familie früh verlassen und er war ein Dichter. Und er liest dann die Gedichte vor, die er geschrieben hat. Und da merkt man schon eine Ähnlichkeit von dem Sohn und dem Vater, gerade wenn es um die Beschreibungen von Natur geht. Der eine macht es eben mit Worten, der andere mit Bildern. Und es gibt ansonsten, eigentlich hört man nur Tarkovsky selbst. Man sieht ihn in Interviews, es sind aber auch Radiointerviews und er gibt sozusagen selbst den Kommentar zu den Szenen seiner Bilder und er macht das alles so präzise und einfach, also wie er sein Konzept von Kino und Zeit einfach nochmal erklärt.
Ein Kunst, которое буквально фиксирует время. То есть его теоретически можно просматривать ленту бесконечно, одну и ту же.
Ja, und für Tarkovsky ist das Kino ja die einzige Kunst, die Zeit wirklich einfrieren kann. Das Kino ist eine Art Zeitmaschine, eine Matrix und im Kino und in den Bildern kann sich Zeit selbst ausdrücken. Und das merkt man ja auch, wenn man die Filme von Tarkovsky sieht, man kriegt so ein ganz anderes Zeitgefühl und seine Biografie, seine Autobiografie heißt ja auch versiegelte Zeit. Also es geht eigentlich immer um die Ewigkeit eines Augenblicks in seinen Filmen.
Bis Montag kann man diese Dokumentation noch streamen auf der Seite des Go East Festivals in Wiesbaden. Anke, nach dieser Einführung in das Schaffen, Denken, auch die Biografie von Andrei Tarkovsky, welchen Film würdest du denn jetzt zur Vertiefung empfehlen? Womit sollte man denn anfangen?
Naja, es ist ja ganz banal. Vielleicht sollte man einfach mal mit Iwans Kindheit, seinem Regiedebüt von 1962 anfangen. Damit hat er ja immerhin auch schon den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Und aber nicht nur, weil es das Regiedebüt ist. Ich bin jetzt auch einfach drauf gekommen, dieser Film spielt ja während des Zweiten Weltkrieges. Und gestern war der 8. Mai und es gab wieder unheimlich viele Filme darüber zu sehen. Und da habe ich mich nochmal gefragt, wie hat sich denn Tarkovsky einfach der Frage gestellt, wie kann man Bilder des Krieges zeigen? Und da finde ich diesen Film eben sehr interessant, weil er macht das ja aus der Perspektive eines kleinen Jungen, der als Speer von der Armee eingesetzt wird. Und man sieht in dem ganzen Film eigentlich gar keine Gewalt, aber trotzdem sind die Gräueltaten die ganze Zeit präsent. Also man hört eben immer mal wieder die Angriffe der Deutschen aus dem Off, nur auf der Tonspur. Aber der Junge stellt dann, ja, wie Kinder das machen, im Spiel eben alles nach und eben auch die Ermordung der eigenen Mutter, die er dann aber versucht natürlich anders darzustellen, also wo es dann vielleicht doch eine andere Rettung gibt. Und neben diesen, ja, es sind ja schon Fantasien, gibt es aber auch immer wieder Träume von dem Jungen und er geht auf die Suche nach der verlorenen Zeit und das ist, glaube ich, das, was Tarkovsky auch immer wieder wichtig war, dass alles mit Erinnerungen belegt ist und das sind dann aber auch schöne Erinnerungen an die Mutter, die da war und die Mutter, die dann ihm Wasser gebracht hat. Also die Mutter wird bei Tarkovsky immer wieder auch in späteren Filmen zu einer Verkörperung, was Mutter sein kann.
Und sind hier neben diesen biografischen Motiven jetzt auch schon vielleicht auch ästhetische Themen, die ihn dann auch später beschäftigen werden, die sich dann wiederholen, die von ihm vertieft werden?
Also Tarkovsky ist immer dann intensiv, wenn er Bäume, Wälder, Natur filmt. Und hier sind es diese Birkenwälder, die von denen was Totes ausgeht, weil sie eben schon ewig da zu sein scheinen. Aber er wollte ja auch nie, dass das irgendwas als Symbol gelesen wird. Und hinter diesen Bäumen verbirgt sich aber auch was. Sie sind nicht symbolisch aufgeladen. Sie sind auch gleichzeitig dann wieder Bilder einer Utopie, weil da entsteht dann auch so eine kleine Liebesgeschichte in dem Film. Und das, finde ich, gibt es bei Tarkovsky immer wieder. Also so apokalyptische Landschaften, wo aber eine Utopie drin ist. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall. Es gibt immer wieder Kinder in den Filmen von Tarkovsky. Und bei den Kindern gab es eben noch nicht diese Trennung zwischen uns und etwas anderem. Und er ist ja mit seinem Film immer auf der Suche nach etwas anderem gegangen, was nicht sichtbar, nicht greifbar ist, aber was trotzdem in seinen Bildern irgendwie erfahrbar gemacht wird.
Iwans Kindheit, das Debüt, kann man übrigens streamen auf der sehr schönen Seite filmingo.de, dem deutschen Angebot des Schweizer Trigon Filmverleihs. Anke, wir wollen jetzt nicht nur am Regisseur bleiben, wie so eine gute Retrospektive, wollen wir ja auch hinweisen auf den Stil, der andere vielleicht beeinflusst hat, also Regisseurinnen, die die Haltung von Tarkovsky vielleicht übernommen haben. Was korrespondiert denn zum Kino von Tarkovsky? Wer sind seine Erben?
Ja, da können wir natürlich viele aufzählen. Der Ungar Bellatar, Alexander Sokurov. Und ich habe es da eben schon ein bisschen versucht zu beschreiben. Im Grunde hat Tarkowski ja immer auch spirituelles Kino gemacht. Er ist auf die Suche nach Transzendenz gegangen. Und auf einmal ist mir eingefallen, eigentlich der ihm da sehr nahe kommt, ist der Thailänder Apichatpong Virasithakul. Weil er macht auch ein spirituelles Kino, ohne dass es religiös aufgeladen ist. Und auch wie Virasithakul, dieser Thailänder in Onkel Bommi, erinnert sich an seine früheren Leben. Einfach die Naturfilme, da kommt er eben auch unheimlich Tarkowski sehr nahe. Diese Natur, die immer da ist. Man hört eben den ganzen Urwald und alles. Und bei Virasithakul ist es dann einfach auch so, die Toten sind auch sichtbar unter uns, sie kommen wieder und ihre Erinnerungen sind präsent. Und ich glaube, da überschneiden die sich einfach, dass es einfach nicht darum geht, im Kino nur Abbilder zu machen, sondern einfach Bilder aus sich herauszuschaffen. Und ich glaube, das kann man bei diesen beiden Regisseuren auf unterschiedliche Art und Weise ganz gut nochmal nachvollziehen oder besser nachsehen. Und Onkel Bommi erinnert sich an seine früheren Leben, gibt es eben auch bei www.filmingo. Das hattest du ja eben schon gesagt, Patrick.
Drei Filme in Anke Lewickes kleinem Filmfestival zu Andrei Tarkowski. Und gleich übernimmt Jörg Taschmann mit seiner kleinen Retrospektive vergessener DEFA-Filme. Weiter geht es mit unseren eigens kuratierten Vollbild-Retrospektiven. Seit einigen Monaten gibt es den YouTube-Kanal DEFA Filmwelt, auf dem jeden Mittwoch ein neuer Spielfilm aus der legendären Filmproduktion präsentiert wird. Derzeit umfasst das Angebot gut 40 Filme und natürlich sind Klassiker dabei wie Die Legende von Paul und Paula oder Solo Sunny, aber auch eine bunte Mischung von Filmen, die teilweise in Vergessenheit geraten sind. Besonders dieser hier erfreut sich wegen des Titels große Beliebtheit. 1, 2, 3, Corona.
Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder. Corona!
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 Wo ist sie? Du das? Corona?
Alle suchen hier nach Corona, einer jungen Trapezkünstlerin aus dem Zirkus. Jörg Taschmann hat sich diesen Film auch mit viel Interesse angeschaut. Jörg, was hat es denn mit diesem frühen DEFA-Film 1, 2, 3 Corona von 1948 denn auf sich?
Ja, es ist ganz interessant, weil das ist ein Film, der 1945 spielt, im Sommer, die Schule hat zu, Jugend- und Jungsbanden treiben sich auf der Straße rum, obwohl das natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, trotzdem fühlt man sich so an die heutige Zeit erinnert, wo auch keine Schule ist, wo auch so eine gewisse Ausnahmesituation herrscht. Aber natürlich war das damals alles noch viel radikaler, was da passiert ist. Und diese Jungsbanden, die leben davon, dass sie Zigarettenstummel aufsammeln, dass sie Kohlen klauen. Und dabei treffen sie so ein junges Mädchen, die ein bisschen älter ist als sie selbst. Corona, hübsch, blond, ein bisschen keck, ein bisschen frech und sie wollen ihr helfen, weil die wird von so einem fiesen Zirkusdirektor eigentlich nur ausgebeutet und das geht ein bisschen schief, dieses Helfen wollen, weil sie sorgen dafür, dass so eine Zirkusaufführung total aus dem Ruder läuft, weil sie immer alle beschießen mit Lehmkugeln und dabei gibt es einen Unfall und Corona stürzt vom Trapez und nun wollen sie das unbedingt wieder gut machen und sie irgendwie gesund pflegen und man sieht aber eben auch noch dieses kaputte Berlin, weil gedreht wurde 47 und da war Berlin einfach noch eine richtig kaputte Stadt, also das ist auch ein Zeitdokument, dieser Film und nebenbei auch echt charmant.
War dieser Film denn damals auch ein Erfolg über den Ostsektor Berlins hinaus und inwiefern ist er auch exemplarisch für die frühen DEFA-Filme?
Also die sowjetischen Besatzer, die wollten ja durchaus auch die deutsche Bevölkerung für sich gewinnen. Das heißt, es wurden gar nicht so viele super ideologische Filme gedreht. Man wollte eben auch unterhalten und Film war ein wichtiges Medium. Der erste DEFA-Film, Die Mörder sind unter uns, war ja eine Produktion, die mit der Nazizeit abgerechnet hat. Aber Wolfgang Staudte wollte ursprünglich, dass sich das Opfer rächt an seinem Peiniger. Und dann haben die sowjetischen Zensoren gesagt, nein, das muss versöhnlicher werden. Und dann gab es eben auch so einen Film wie 1, 2, 3 Corona, der dann eben auch in ganz Berlin gedreht wurde, in Charlottenburg ebenso wie an der Schönhauser Allee im Osten wie im Westen. Und der lief dann auch in allen Sektoren der Stadt und auch in Westdeutschland und hat sich sogar bis nach Skandinavien exportiert.
Mit diesen Ideen des ideologiefreien Werkes in der Frühzeit der DEFA war es dann spätestens seit der Gründung beider deutschen Staaten vorbei und dann natürlich auch mit dem Kalten Krieg. Die DEFA hat dann ja auch sehr viele Genre und ja, vor allem Kriminalfilme gedreht, die im Westen spielten. Mord am Montag zum Beispiel von 1968 gehört in diese Kategorie. Was ist denn an diesem Film besonders?
Ja, es ist ein Film, der ausschließlich in, wie man das in der DDR damals nannte, in der BRD spielte, in Frankfurt am Main. Und die DDR, der andere deutsche Staat, die diesen Film produziert hat, der kommt überhaupt nicht vor. Mit keinem Wort wird die DDR erwähnt. Es geht also hier um einen Mord an einer Edelprostituierten, um Diamantenschmuggel. Zwei ganz unterschiedliche Kommissare, der eine gespielt von Herbert Köfer, der kürzlich 99 Jahre alt wurde, und dem der zweite in etwas zynischerer, jüngerer Ermittler, Eberhard Esche spielt, den man unter anderem aus der Christa-Wolf-Verfilmung Der geteilte Himmel kennt. Und beide ermitteln gegen einen einflussreichen Industriellen, der beste Beziehungen zu höchsten politischen Kreisen pflegt und auch etwas zu vertuschen hat, zum Beispiel, dass er eine Geliebte hat. Das ist mitunter sehr elegant gefilmt, vorzüglich gespielt und auch die typische Geschichte eines Polizisten, der versucht, gegen ein korruptes System zu kämpfen. Aber Mord am Montag ist schon eine Kritik am menschenfeindlichen, verlogenen Kapitalismus. Aber die Faszination, die für den Westen mitschwingt, die ist schon wieder interessant, weil das Intro ist eine minutenlange Fahrt aus dem Auto, die Leuchtreklamen Frankfurts am Main leuchten. Also da war man auch sehr fasziniert. Da geht auch eine große Faszination von diesem bösen Westen aus.
Ab einem gewissen Moment war eine der großen Stärken der DEFA-Produktion die Art und Weise, wie sie den DDR-Alltag abgebildet haben. Und die berühmtesten Beispiele sind dafür natürlich die Legende von Paul und Paula oder eben Solo Sunny. Welche weniger bekannten Filme, die das auch quasi verkörpern, findet man denn zurzeit auf dem DEFA-Filmweltkanal?
Also ich habe mir mit sehr viel Freude Kennen Sie Urban angeschaut. Ein Film von 1971 nach einem Drehbuch von Ulrich Plenzdorf. Regie führte Ingrid Reschke, die 68 als erste Frau überhaupt in der DDR einen abendfüllenden DEFA-Spielfilm für Erwachsene gedreht hatte. Sie sollte ursprünglich auch Paula und Paula realisieren, hatte dann mit Heiner Caro Projekte getauscht und starb ganz tragisch 1991 an den Folgen eines Autounfalls. Aber in Kennen Sie Urban geht es um zwei junge Männer auf DDR-Großbaustellen. Der eine von ihnen, Hoffi, saß einst selber im Knast wegen Körperverletzung und hat auf der Krankenstation so einen überzeugten Kommunisten kennengelernt, der die ganze Welt bereist hat, Vietnam, Kuba, Algerien, also überall für die DDR tätig war im Sinne des Sozialismus. Und dieser wortkarge Hoffi ist irgendwie sehr beeindruckt von diesem idealistischen jungen Mann und arbeitet dann eben auf diesen Baustellen, lernt eine junge Frau kennen, Gila, die aus der Sowjetunion, die in der Sowjetunion geboren wurde, also auch eine ganz andere Frau ist für ihn. Und das ist eine hinreißende, sehr junge, charmante Jenny Grüllmann, die Mutter übrigens von Anna-Maria Mühle, die das spielt. Und obwohl dieser Film ideologisch gefärbt ist, fängt er so ein Lebensgefühl ein und versprüht so eine optimistische Grundstimmung und ist ein bisschen so, wie sich die DDR gerne selber sah.
Da du Jenny Grüllmann gerade erwähnt hast, es waren ja vor allem dann die Schauspieler und Schauspielerinnen, die es geschafft haben, aus der DEFA-Zeit sich dann im gesamtdeutschen Kino viel besser zu etablieren als die Regisseure. Man kann jetzt ja auch, wenn man sich diese Filme ansieht, dann die frühen Erfolge von zum Beispiel Katrin Sass oder einer Corinna Harfouch auch entdecken.
Ja, und der populärste Film, der hat also 197.000 Klicks, das ist dann auch ein Film mit Corinna Harfouch, nämlich die Schauspielerin von 1988. André Hennecke spielen auch mit, Michael Gwistek spielen mit. Regie führte Siegfried Kühn, der langjährige Ehemann von Katrin Sass. Und die Schauspielerin ist ein formal wie inhaltlich erstaunliches DEFA-Werk. Es geht um eine blonde deutsche Schauspielerin, eine Arierin, die sich in einen jüdischen Schauspielkollegen, gespielt von André Hennecke, verliebt und aus Liebe dann eine jüdische Identität annimmt. Wir hören mal kurz in den Trailer.
Du hast eben Glück. Ich habe das Pech, dass meine Mutter eine schöne spanische Jüdin und mein Vater ein ganz gewöhnlicher assimilierter deutscher Jude ist. Früher oder später wird man dir sowieso nahelegen,
dass... Spiel uns doch nicht, Mark.
Warum kommst du eigentlich mit mir hierher? Um zu zeigen, wie viel Mut du hast?
Wenn ich die Bühne betrete, sind wir geliefert. Du siehst ja, ich halte meine Rolle nicht mehr auf der Straße durch.
Es ist also ein Film über Zivilcourage, über Haltung, Mut und Liebe mit einer wunderbaren Corinna Harfouch, die dafür 1988 auch den Preis als beste Darstellerin beim Filmfestival in Karlovy Vary gewann. Und es ist mehr als nur so ein typischer DEFA-Film über Antifaschismus, weil es gibt gar keine kommunistischen Helden. Und es ist eben auch einer der wenigen DEFA-Filme neben Jakob der Lügner und ein, zwei anderen Werken, wo es eben auch um die Judenverfolgung ging.
Abschließend, Jörg, vielleicht noch so ein Überblick über das, was wir noch finden an Genres und an Filmen auf diesem YouTube-Kanal der DEFA.
Es gibt eben Kinder- und Trickfilme, Olle Hexe beispielsweise, jede Menge Dokumentarfilme, ganz bekannt natürlich die Kinder von Goldzoo-Filme, die schon in der DDR gedreht wurden. Das ist ja nach der Wende fortgeführt worden von Winfried und Barbara Junge. Aber ich möchte noch einen kleinen Film herausgreifen, der nur 47 Minuten lang war. Freitags in die grüne Hölle heißt der. Und da geht es um den Ostfußballclub Union Berlin, der schon zu DDR-Zeiten Kult war. Der Film wurde 88 gedreht, kam dann erst nach der Wende, aber noch zu DDR-Zeiten 1990 ins Kino und ist einer dieser Filme, wo man eben auch die DDR erfahren kann. Da erfährt man viel mehr als irgendwie im Geschichtsunterricht oder in Leitartikeln. Gerade diese Dokumentarfilme und viele dieser DEFA-Filme, auch aus der, sage ich jetzt mal, zweiten Liga, vermitteln so eine Art DDR-Gefühl. Und dafür ist dieser YouTube-Kanal DEFA-Filmwelt wirklich ideal.
Jörg Taschmann empfiehlt den YouTube-Kanal der DEFA-Filmwelt mit bekannten und weniger bekannten Titeln der DEFA, die man dort ganz umsonst und in einer sehr guten Qualität wieder oder zum ersten Mal sehen kann. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gern.
Während Ryan Murphy auf Camp setzt, hat das Kino sich mit der eigenen Vergangenheit und der eigenen Kaste recht illusionslos beschäftigt. So jedenfalls, wenn es um die Arbeitsverhältnisse der Traumfabrik geht, dann hatten sie immer etwas Albtraumhaftes. Hartwig Tegeler über die Dämonen und die Geister unter dem Mulholland Drive.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Hollywood, California.
Hollywood. Viele Träumer hoffen auf Erfolg in der Filmbranche.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Barton Fink von Joel und Ethan Coen, 1991.
Am Anfang braucht's das Buch und den Autor.
Der Autor ist König bei Capital Pictures.
Verspricht drohend der Studioboss 1941 dem erfolgreichen Dramatiker vom Broadway, nun Angestellter in der Traumfabrik.
Ende der Woche habe ich von Ihnen was auf dem Tisch.
Nur Barton Fink mit einem durchgängig existenzialistischem Staunen über die Welt, dargestellt von John Turturro, hat ein Problem.
Ich weiß nur nicht recht, wie ich anfangen soll. Wie eine Blockade.
So sitzt er in diesem gespenstigen Hotel, an dem Kafka und Kubrick ihre Freude gehabt hätten. Und je länger er auf die Tasten der Schreibmaschine tippt, entwickelt sich ein Drehbuch über die Höllengründe dieser Filmwelt. Mit sadistischen Produzenten und Tapeten, die sich so laut von der Wand lösen, dass man wahnsinnig werden könnte. Der semantische Sprung von Traumfabrik zu Albtraumfabrik erfährt hier seine monströse Visualisierung.
Platz 4. Inside Hollywood von Barry Levinson, 2008.
Steht das Drehbuch, braucht's den Regisseur. Über das Ende seines genialen Films mit dem getöteten Hund meint die Produzentin, Hundetöten geht gar nicht, kostet Millionen, umschneiden. Der Künstler, der Director, rastet aus.
Sie bitten mich also, meinen Film zu kastrieren, damit Sie etwas weniger Geld verlieren.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür.
Das ist einfach nicht drin!
Es zeugt von einer genussvollen Boshaftigkeit, wenn der Regisseur Barry Levinson diesen fiktiven Regisseur zum trotzigen Kind regredieren lässt, das wutschnaubend auf den Tisch haut und die Schale mit den bunten Schokolinsen durch die Gegend feuert. Sex und Drugs und Macht, manchmal allerdings eine, die man nur glaubt zu haben. Solch eine schmerzhafte Wahrheit, erzählt Inside Hollywood.
Platz 3. Maps to the Stars von David Cronenberg, 2014.
Steht das Drehbuch, hat's den Regisseur, braucht's die Schauspieler bzw. Stars. Auch der Blick David Cronenbergs auf die Filmindustrie und ihre Mechanismen ist sinister. Zumal, wenn sich die Abgründe Tinseltowns verweben mit denen der Familien. Eine Schwester, die sich und ihren Bruder zu verbrennen sucht. Eine Schauspielerin, die an ihrer Missbrauchsvergangenheit laboriert. Ein erfolgreicher Kinderstar, der seinen Co-Star zu würgen versucht. Und natürlich Sex und die Drogen und die Heuchelei. Man darf Maps to the Stars gern als freie Verfilmung von Kenneth Angers Skandalchronik Hollywood Babylon betrachten. Es geht um die Macht der Filmbilder.
In dieser Stadt kann sich alles ändern. Einfach so.
Platz 2. Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, 2019.
In Tarantinos Inglourious Basterds werden Hitler und seine Handlanger in einem Pariser Kino abgefackelt. In Django Unchained befreien sich die Sklaven selbst. Nachdem Tarantino also die Juden und Afroamerikaner gerettet hat, tut er selbiges in dem meandernden, anekdotischen Fluss der Bilder seines Hollywood-Films auch mit den Frauen. Denn Sharon Tate, die von der Manson-Familie ermordet wurde, überlebt in Once Upon a Time in Hollywood diese Nacht vom 9. August 1969. Im Umschreiben der Zeitgeschichte fantasiert Tarantino den alten Traum Hollywoods von den Bildern aller Bigger than life, größer und mächtiger als die schnöde, auch historische Realität. Größenwahn war immer notwendiger Teil der Filmindustrie.
Platz 1, Wake the Dog von Barry Levinson, 1997.
11 Tage vor der Wahl hat der US-Präsident einen Missbrauchsvorwurf am Hals. Sein Berater, Robert De Niro, der die Dinge wieder in Ordnung bringt, inszeniert eine aberwitzige Ablenkungskampagne mit einem Krieg gegen Albanien, einem geheimen Bomber, den es gar nicht gibt, und einem tränenreichen Flüchtlingselend. Und sein Mann für die richtigen, also falschen, also gefakten Bilder zur richtigen Zeit, ist der Hollywood-Produzent, der ihm den Krieg perfekt inszeniert.
Das Ganze ist ein totaler Scheißschwindel und es sieht 100% echt aus.
In Zeiten, in denen die reale Politik in Washington der Dramaturgie eines Hollywood-Drehbuchs zu folgen scheint, könnte der Kommentar des Produzenten, Dustin Hoffman, weniger größenwahnsinnig, denn realistisch klingen.
Er hat den Krieg beendet? Er kann den Krieg gar nicht beenden. Er ist doch nicht der Produzent.
Über diese Satire, über das Kino, Hollywood, die Politik und die Realität mag man heute, angesichts des Prophetischen in ihr, wohl deutlich weniger lachen als 1997, denn erschaudern.
Soweit Vollbild für diese Woche. Nach den Nachrichten bekommen Sie Einblicke in die Szene der deutschen Vögelbeobachter. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.